Leben mit der Ewigkeit, das ist das Thema. Ich habe es geändert. Am Anfang hatte ich Leben mit dem Tod, weil ich von Toten Sonntag hergegangen bin. Aber habe dann gedacht, das ist eigentlich ganz verkehrt. Weil wieso hat denn der Tod was Besonderes mit der Ewigkeit zu schaffen? Das ist ja Ansichtssache. Für uns, die wir in dieser Welt sind, gehört Ewigkeit und Tod zusammen. Aber wenn wir mal in der Ewigkeit sind, dann wird Tod mit dem Leben zusammenhängen. Das Sterben. Immer eine Frage der Perspektive. Ich habe euch jemand mitgebracht, zumindest auf der Folie. Das ist Ludwig XIV. Hat im 17. Jahrhundert gelebt. Er war seinerzeit der mächtigste Mann auf der Welt, auf Lebenszeit. Also 50 Jahre haben die Völker Europas vor ihm gezittert. Und der lebte in Paris zunächst einmal. Aber etwas hat ihn mächtig gestört. Er lebte in seinem Palast in den Tuilerien und gar nicht weit von dem Palast war ein Friedhof. Und so mächtig er war, er hatte Angst vor dem Sterben, Angst auch vor der Ewigkeit. Und deswegen beschloss er eines Tages, ich baue mir ein Schloss draußen vor den Türen der Stadt. Und so ist dann dieses schöne Versailles entstanden. Letztlich auch aus Angst vor dem Sterben. Und in diesem Palast, da hat er verboten, das Wort Sterben oder Tod in den Mund zu nehmen. Es durfte keiner vom Tod sprechen. Also eigentlich ganz schön ängstlich, der mächtigste Mann auf der Welt. Und er hat 72 Jahre lang regiert, aber eines Tages musste er doch sterben. Er ist den Weg gegangen, den wir alle gehen. Es gibt Themen, da mogelt man sich gerne ein bisschen drumherum. Das können Tod und Sterben sein oder auch die Ewigkeit, also das, was auf der anderen Seite des Sterbens ist. Die ARD hat in der vergangenen Woche etwas ganz Mutiges gemacht. Sie hat eine Themenwoche veranstaltet zum Thema Leben mit dem Tod. Ich habe es also abgeändert in Leben mit der Ewigkeit. Aber Leben mit dem Tod, das war das Thema. Und es gab viele sehr, sehr gute Beiträge. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Aber wer einmal sich informieren möchte, auch was passiert eigentlich beim Sterben oder wie kann man Sterbenden helfen, wie kann man auch Trauernden helfen, da möchte ich sehr gerne auf die Mediathek der ARD im Internet hin verweisen. Da kann man sehr viele gute, nützliche Dinge finden dazu. Also es ist auf Dauer gar nicht möglich, die Wahrheit zu verdrängen. Ihm, Ludwig XIV., war es ja schließlich auch nicht möglich. Und der Ewigkeitssonntag, der drängt uns, die Frage nach dem Danach zu stellen. Ich lese uns dazu eine Gleichnisgeschichte aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium von Jesus selber. Lukas 12, Vers 42 bis 48. Die Überschrift fehlt in der Textbox auf dem Infoblatt. Also Lukas 12, 42 bis 48. Irgendwie funktioniert es nicht so richtig hier. Ich komme nicht mehr zurück. Kannst du nochmal zurückschalten, bitte? Danke. Ich lese uns also aus Lukas. Jesus sagt, wer ist denn wohl der treue und kluge Verwalter, dem sein Herr den Auftrag geben wird, die Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich die Tagesration auszustellen? Er darf sich freuen, wenn sein Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Wenn er sich aber sagt, sobald kommt mein Herr nicht zurück und anfängt, die Diener und Dienerinnen zu schlagen, üppig zu essen, sich zu betrinken, dann wird sein Herr an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn er überhaupt nicht damit rechnet. Er wird ihn in Stücke hauen und ihn dorthin bringen lassen, wo die Treulosen ihre Strafe verbüßen. Der Diener, der die Anweisung seines Herrn kennt und sie nicht bereitwillig befolgt, wird hart bestraft. Ein Diener, der den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird besser davon kommen. Wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Je mehr einem Menschen anvertraut ist, desto mehr wird von ihm gefordert. Hell strahlt die Sonne, so haben wir am Anfang gesungen. Das könnte den Eindruck erwecken, dass es in jedem Fall tröstlich ist, von der Ewigkeit zu reden. Aber das ist ja nicht gesagt. Also ich denke mal, die, denen Jesus diese Geschichte erzählt hat, das waren in erster Linie seine 12 Jünger, die waren sehr erschrocken darüber, sehr ernüchtert. Eine Geschichte vom Leben mit der Ewigkeit. Diese Geschichte ist nichts für Feiglinge. Sie ist eine Geschichte ohne Erlöser und ohne Evangelium, ohne gute Nachricht. Jesus macht ganz klar, dass das Leben, ja, sollte man das Leben in einem Bild mit irgendetwas vergleichen, was wir so kennen, das Leben ein Verwaltungsjob ist, würden wir heute vielleicht sagen, so im mittleren Management. Das ist das Leben. Leben heißt, eine Aufgabe haben. Und zwar eine untergeordnete Aufgabe haben. Immer noch jemanden zu haben, der so über einem steht. Das ist ja erstmal sehr positiv. Wenn wir also an Gott denken, der alle Dinge beherrscht, Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles am Laufen hält, da könnte man sagen, ja, da könnte er ja eigentlich alles selber machen. Na, da bräuchte er uns doch zu allerletzt. Aber nein, er hat sich entschieden, dem Menschen als sein Bild zu schaffen und diesem Menschen einen Auftrag zu geben, wie so im mittleren Management. Er vertraut uns viel an. Darüber haben sich Menschen zu aller Zeit gewundert. Auch der David hat sich darüber gewundert. Und in dem achten Psalm, wie er nach unserer Erzählung, achten Psalm das zum Ausdruck gebracht. Wie klein ist der Mensch? Wie gering und unbedeutend? Denken wir allein an unsere Lebenszeit. Wie wenig angesichts der Ewigkeit. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst du dich um ihn? Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alles hast du ihm unterstellt. Man spürt richtig, wie der Psalmist sich wundert, wie er ganz hin und weg ist von der Vorstellung. Ja, wirklich, Gott, der Allmächtige, gibt Dinge ab und überträgt sie dem Menschen. Er vertraut ihnen die Schöpfung an, die Tiere, die Pflanzen, die Landschaft. Er vertraut uns Menschen an, denen wir Gutes tun können und sollen, die wir beeinflussen und prägen sollen. Gott vertraut uns an, dass wir mit den uns Anbefohlenen richtig umgehen. Das ist nicht nur Lust, das ist auch manchmal Last, denn wir können es auch vermasseln, entschuldigt den Ausdruck. Deshalb hat er uns viele gute Regeln gegeben, damit wir uns richtig um die Menschen kümmern. Im Text, den ich vorhin vorgelesen habe, der auch auf dem Handout hinten in dem Kasten drin sind, in der Infobox, kommen vier Grundtypen vor, wie das Verwalterleben so laufen kann. Der erste, der uns begegnet, ist, ich habe ihn genannt, das Muster. Das Muster. Einer, der alles genauso macht, wie er es soll. Er bekommt dafür am Ende große Ehre. Er bekommt alle Güter des Besitzers übertragen. Denken wir dran, das ist eine Beispielgeschichte. Es ist keine 1:1 Abbildung der Wirklichkeit, sondern eine Beispielgeschichte. Er bekommt alle Güter übertragen des Besitzers. Die Nummer 2, das ist das Gegenteil davon, die absolute Katastrophe. Er macht genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich soll. Er missbraucht seine Macht für eigene Zwecke. Er ist unglaublich brutal und kaltherzig, vielleicht sogar schon krank. Und er misshandelt seine Anbefohlenen. Dafür gibt es viele Beispiele in der Weltgeschichte. Denken wir an die großen Schurken, Stalin, Hitler. Es gibt viele Beispiele davon, auch die kleinen Schurken. gibt auch, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen aus eurem Erfahrungsbereich. So jemand würde man zu seiner Zeit damals ohne Gnade hinrichten, in Stücke hauen, wie es hier heißt. Modern umformuliert, der Meister würde einem solchen Angestellten sofort die Kündigung in die Hand drücken, ihn hochkantig rausschmeißen und noch nicht genug damit, anschließend kriegt er noch eine Klage an den Hals, die sich gewaschen hat. Keine Abfindung. Das dritte Beispiel, das ist der Faule. Er weiß genau, was er tun soll, aber er tut es nicht. Er ist halt so mehr so von der, er misshandelt niemanden, aber er tut auch nicht viel. Er baut keinen Mist, aber er tut auch nicht, was er soll. Er weiß, was sein Auftrag ist. Ja, er legt sich auf die faule Haut. Das wird schmerzhafte Konsequenzen haben. Nicht gleich die Hinrichtung oder die fristlose Kündigung, aber es wird ihm schon ganz schön wehtun. Und zum Schluss, vierter Grundtyp, der Unwissende. Er hat nie eine Lehre absolviert, hat eigentlich nicht viel Ahnung von dem, was man eigentlich von einem Verwalter so erwartet, aber egal. Er macht sich an die Arbeit und macht dies und das und kümmert sich um die Leute und er macht aber viele Fehler, weil er eben keine Ahnung hat. Und Jesus sagt das Überraschende, ein paar Fehler aus Dummheit machen ist immerhin noch besser als alles wissen und faul sein. Allerdings, auch hier gibt es angemessene Konsequenzen aus dem Fehlverhalten. Also eine sehr ernüchternde Geschichte auf die Ewigkeit, möchte ich einmal sagen. Also wenn wir das nicht nur mit dem Kopf so uns zur Kenntnis nehmen, sondern wenn wir vielleicht innerlich mal die Augen zumachen und uns selber in die Geschichte hineindenken und wir stellen uns vor, wir haben unseren letzten Atemzug getan und das Herz hört auf zu schlagen, das Gehirn tut seinen Dienst nicht mehr und wir gehen über in die Ewigkeit und dann ist all das, was uns Struktur gibt in unserem Leben und Halt, ja, die Menschen, die wir lieben, unsere Eltern, unsere Kinder, die uns versorgen, die Tagesabläufe, all das nicht mehr. Da ist nur noch Gott und du. Und dein Film deines Lebens läuft ab. Und ihr guckt euch diesen Film gemeinsam an. Wie wird das sein? Das ist ernüchternd. Das ist ernüchternd. Das Erste, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können, nach zu Hause, zum Nachdenken, ist, dir ist alles nur geliehen. Dir ist alles nur geliehen. Alle vier Typen, du kannst sie alle nehmen, alle vier Typen haben eins gemeinsam, ihnen gehört nichts. Sie sind nur Angestellte. Das ist die Wahrheit über unser Leben. Alles ist nur geliehen. Jetzt brummt's. Warte mal, gleich wird's besser werden. Dankeschön. Alles ist nur geliehen. Wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Das ist eine Weisheit, die stammt von Paulus, 1. Timotheus 6, Vers 7 steht es. Nichts haben wir reingebracht, nackt, klein, unbedeutend. Und dann machen wir unseren Weg, entwickeln uns, aber wir müssen alles wieder abgeben. Wir leben hier so unsere 50, 70 oder vielleicht sogar 90 Jahre, sollte es euch beschieden sein. Ihr bekommt eine Grundausstattung mit, eine tolle Grundausstattung, vielleicht eine Familie, ein Haus, andere Dinge und eine Aufgabe, einen Beruf, eine Aufgabe vielleicht auch sonst im Freundeskreis oder auch in der Gemeinde. Am Ende müsst ihr alles wieder abgeben, mitnehmen könnt ihr gar nichts. Nichts könnt ihr mitnehmen. Er hat uns ein persönliches Profil gegeben. Was mir daran klar geworden ist, dass unser Denken vom Besitz geprägt ist. Wir glauben, das, was ich habe, ist meins. Das durchdringt unser Denken wie fast nichts anderes. Das ist unsere Philosophie. Und ich will euch was sagen. Diese Philosophie kommt nicht aus der Bibel. Sie kommt aus dem römischen Denken. Die Römer haben so in ihrem Recht so gedacht. Und wir haben es übernommen in unser Rechtssystem. Aber biblisch ist es nicht. Biblisches Denken heißt, es ist alles nur geliehen. Und das ist übrigens nicht nur biblisches Denken, sondern die Natur lehrt es uns ja auch. Es ist alles nur geliehen. Wir bringen nichts aus der Welt hinaus. Wir müssen alles wieder abgeben. Wir werden also umdenken müssen an Ewigkeitssonntag. Ganz gewaltig. Anmerkung 1. Das viele schöne Erleben, das wir bekommen, nur so am Rande, ist nicht nur Aufgabe, sondern ist auch etwas, worüber man sich freuen kann. Deswegen hell strahlt die Sonne wunderbar. Anmerkung 1. Anmerkung 2. Vielleicht ist es auch ein Trost, wenn ein Mensch stirbt, dass wir uns sagen dürfen, jetzt ist er nicht mehr unsere Aufgabe, sondern jetzt übernimmt ihn Gott wieder. Er ist von Gott gekommen, zu ihm geht er wieder hin. Und bei ihm ist er in guten Händen. Mag vielleicht auch ein Trost sein. Gott ruft ihn wieder zu sich. Er hat ihn uns auf Zeit anvertraut, aber jetzt kümmert er sich selber um ihn. Haben wir das wirklich verstanden? Es ist nicht alles da, sondern wir sind alle nur Verwalter. Es ist alles nur geliehen. Zweiter Punkt. Du bist verantwortlich. Dankeschön. Womit geht ihr persönlich besser um? Mit dem, was euch gehört, was euer Eigentum ist, das heißt, sagen wir mal ein Auto oder ein Buch oder so, oder mit dem, was ihr euch geborgt habt. Mit was geht ihr besser um? Kommt drauf an, ob der Eigentümer anonym ist oder persönlich. Ich habe mal die Schulbücher kontrolliert nach dem Schuljahr, war meine Aufgabe als Elternsprecher am BITS. Ich kann euch Sachen sagen, was ich da alles vorfinden musste. Aber da lernen wir ja dazu. Normal gilt, egal ob Buch oder Auto, mit geliehenen Dingen sollte man besonders vorsichtig umgehen. Wenn man etwas kaputt macht, was einem gehört, dann ist es halt eigene Sache, muss man mitleben, nicht so schlimm, kommt man mit zurecht. Aber wenn du es dir ausgeliehen hast, dann ist das eine ganz schön peinliche Geschichte, da muss man was erklären. Zum Sachschaden kommt dann noch der Beziehungsschaden und nicht zuletzt auch der Gesichtsverlust. Bei dem, was Jesus sagt, geht es aber um viel mehr als um Bücher oder Autos. Es geht um mehr, als dass wir halt irgendwie anständig durch unser Leben kommen, sauber bleiben. Es geht um unser Potenzial. Mit diesem Potenzial, das jeder hat, Fähigkeiten, da kann man was anfangen. Was soll man damit anfangen? Mir hat der Leitspruch der Offensive junger Christen gefallen, den ich diese Woche kennengelernt habe. Wir hatten ja in der Bonhoeffer-Gemeinde einen Vortrag über Gender Mainstreaming und da kam dieser Spruch vor. Der ist von Dietrich Bonhoeffer. Der sagte, die letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, also wie ich sauber durchs Leben komme, sondern wie eine kommende Generation weiterleben soll. Da liegt sehr viel Wahrheit drin. Was geben wir weiter? Es geht um Menschen, mit denen wir jetzt leben, die Alten, von denen wir uns bald verabschieden müssen. Es geht um die Jüngeren, die bald ihre eigenen Wege gehen, Teenies werden und unerreichbar werden für uns. Die kleine Stadt Hemsbach und Laudenbach noch mit dazu und Sulzbach, die Gemeinde, in der wir leben, als Christen, auch als christliche Gemeinde. So wird nun jeder von uns für sich selber Gott Rechenschaft geben. Das schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer, direkt angelehnt an diese Geschichte von Jesus. Jesus sagt, es ist nicht egal, wie ihr mit den Menschen um euch herum umgeht und was ihr weitergebt. Ich leise euch aus. Und ich mache euch aber dafür verantwortlich, ob ihr ihnen gegeben habt, was sie haben sollen. Und eines Tages, so macht er deutlich, komme ich zurück. Und dann werden wir darüber reden, wie alles gelaufen ist. Der dritte Punkt, nichts Gutes zu erwarten. Und das ist ja eigentlich der schwere Punkt, der Knackpunkt an dieser Geschichte. Wieder haben alle vier Typen etwas gemeinsam, so verschieden sie sind. Der eigentliche Besitzer taucht auf. Er inspiziert die Firma und es kommt alles auf den Tisch, was gelaufen ist. Wir werden auch bald unserem Herrn gegenüberstehen. Wird nicht mehr lange sein. Kann sein, dass er wiederkommt. Möglich. Kann auch sein, dass wir sterben und dass wir dann vor ihm stehen, vor unserem Schöpfer. So oder so. Und es wird Konsequenzen haben. Und erschwerend kommt noch dieser letzte Satz, der wie ein Stachel bleibt, dazu, wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Was hat Gott uns nicht alles anvertraut? Mich, mir ganz persönlich, und ich will es ganz persönlich sagen, Gott hat mir viel anvertraut, eine Familie, eine Gemeinde, die Leute im Umfeld der Gemeinde und Leute, die ich sonst so kenne, und ich kenne den Willen Gottes. Ich kann mich also nicht drauf rausreden und auf mildernde Umstände plädieren und sagen, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, ich habe Ahnung. Da kann man wirklich schlaflose Nächte bekommen und ich muss bekennen, ich habe sie gehabt, deswegen auch. Und will nicht garantieren, dass ich sie nicht noch haben werde. Wenn ich mir das vorstelle, ich stehe vor Gott. Und niemand im Rücken. Der Apostel Paulus, der stellt fest an einer sehr zentralen Stelle in seinem Römerbrief, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir werden alle beim Abschlussexamen durchfallen. Zu keinem wird Gott sagen, na, du warst aber wirklich super, jetzt komm und übernimm den Laden. Er nicht sagen. Das ist eine Illusion. Stattdessen wird er wahrscheinlich sagen, das reicht nicht mal ansatzweise aus, dass du dir den Himmel verdienst. Auf gar keinen Fall. Genau genommen, ich habe ja die vier Typen gezeigt und ihr wisst, den ersten Typ, der alles richtig macht, genau genommen ist er gar nicht vertreten in der Menschheit. Genau genommen gibt es nur einen einzigen, der ein guter Verwalter ist. Jesus. Er ist perfekt mit dem umgegangen, was sein Vater ihm anvertraute. Der Himmel gehört ihm. Er soll alles haben. Er wird alles haben. Alles wird er unter seine Füße legen. Hat er ihm unter die Füße gelegt. So weit, so ernüchternd. Wenn wir aber in demselben Evangelium, in dem Lukas-Evangelium weiterlesen, dann gibt es noch einen sehr lebenswichtigen vierten Punkt. Und den will ich euch auch verraten. Du hast ein Erlöser. Also ihr habt gemerkt, es gibt unterschiedliche Strafen für die Verwalter. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ihr habt euch gefragt, wie ist denn das? Scheinbar gibt es in der Hölle nicht nur eine Klasse. Es gibt mehrere Klassen in der Hölle. Aber das nur so, nee, ich will das nicht weiter spekulieren. Aber in dem, was Jesus sagt, hört man immer wieder so Andeutungen darüber. Du hast einen Erlöser. Es gibt nur eine Chance, die Endabrechnung zu bestehen. Und die heißt tatsächlich Gnade. Sind wir nicht alle wie Griechenland? Ihr wisst, was mit Griechenland los ist. Brauche ich euch nicht erzählen. Hoffnungslos verschuldet, verloren in Ewigkeit. Doch, da gibt es einen Rettungsschirm. Es gibt auch einen Rettungsschirm für uns. Und das ist niemand anders als der treue Verwalter, Jesus. Dieser Rettungsschirm hat unbegrenztes Volumen. Wir bangen ja noch um unser Geld und wie das alles so werden soll. Aber dieser Rettungsschirm hat unbegrenztes Volumen. Er gleicht alles aus. Und es ist interessant, wenn man den Bericht von seiner Kreuzigung liest, wie die ganze Geschichte endet und welches seine letzten Worte sind. Am Kreuz lassen sich seine letzten Worte nicht nur mit "Es ist vollbracht" übersetzen, sondern auch mit "Es ist bezahlt". Das Defizit deines Lebens ist da, aber es ist bezahlt. Und es reicht. Es ist wie bei der Griechenland-Geschichte. Die Hilfe muss abgerufen werden, sonst greift sie nicht. Tun wir es also. Wer den Namen anruft, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Steht auch im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 13. Und daneben noch habe ich zwei andere Bibelstellen. Könnt ihr gerne nachschlagen. Ihr findet genau das Gleiche da auch wieder. Joel 3, Vers 5. Apostelgeschichte 2, 21. Na, wenn es dreimal vorkommt, muss es stimmen. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet sein. Jesus, ich nehme dich jetzt beim Wort. Danke, dass du auch für mich bezahlt hast. Danke, dass du mein Rettungsschirm sein willst. Ich nehme das in Anspruch. Glaube, hat mal jemand gesagt, ist Dank für Golgatha. Dank für sein Sterben am Kreuz. Glaube ist unter den Rettungsschirm schlüpfen. Und das Zweite, was dazu gehört, was zum Glauben dazu gehört, wie zwei Seiten einer Medaille eigentlich, dann lass dich taufen. Als Akt der Umkehr zu Jesus, als Akt der Buße. In 1. Petrus 3, Vers 21 im Neuen Testament, da gibt es, soweit ich weiß, die einzige Definition der Taufe, so etwas wie eine Definition, also ein Satz, der losgeht mit "die Taufe ist". Wer sich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Wenn das dein Wunsch ist, sprich mich an. Das Jahr geht bald zu Ende. Gibt es irgendeinen Grund, noch zu warten? Könnte ja sein, kann man auch drüber reden. Wir werden einen Termin finden. Überschlag die Kosten. Rechne dir das mal durch. Überlege, ob du es leisten kannst, ohne den Rettungsschirm weiter zu existieren. Und das ist erst der Anfang. Was dann passieren wird, ist, dein Erlöser, er nimmt dich an die Hand. Und er geht mit dir zurück zu deiner Firma. Und er sagt, sei mein Unterverwalter. Alter Verwalter. Du brauchst nicht mehr Alleinverwalter zu sein. Du kannst Unterverwalter sein. Er geht mit. Bei ihm kannst du lernen, was es heißt, ein guter Verwalter zu sein. Und Gott wird Freude haben an dem, was du tust und lässt. Leben in Ewigkeit heißt, mach was aus dem Potenzial, das Gott dir leihweise gegeben hat. Lass dir vergeben. Lass dir doch dein Versagen, die Defizite bezahlen und lass dir einen neuen Anfang schenken. Amen.